Es ist Mittwoch, der 23. August.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und gerade jetzt, da wir aus der Sommerpause wieder zurück sind, da schießen wir aus allen Rohren, was das Thema Information und Unterhaltung angeht. Das versteht niemand besser als er. Er hostet zusammen mit Dagmar Rosenfeld den fantastischen Podcast Machtwechsel, den ich gestern noch, ja das sage ich, beim Joggen an der Seine gehört habe, als Kosmopolit, der ich bin. Er ist aber auch der Vize-Chefredakteur der Welt und er ist jemand, der das ARD-Kontrollgremium beschäftigt, weil er nämlich neben Norbert Röttgen so häufig in Talkshows wie Markus Lanz sitzt, wie unter anderem Gabor Steingart in seinem Podcast noch lustvoll festgestellt hat. Ich begrüße ganz herzlich Robin Alexander.
Hallo, guten Morgen.
Ja, ich finde es gut, dass du dich da so vornehm zurückhältst, was das... Bist du der Karl Lauterbach aus Wanne-Eickel, Robin? Ich sag's nochmal, ne? Du merkst.
Ich weiß nicht, ich habe das mit Gabor gar nicht gehört, mit dem Podcast und ich zähle das nicht.
Ja, das machen ja auch andere für dich. Als Connoisseur der Musik wirst du feststellen, Benjamin Boyce wird heute 55 Jahre alt und da sagst du natürlich, oha.
Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wer das ist und ich glaube, das ist Dagmars Domäne, oder?
Ja, ja.
Wir arbeiten bei der Welt streng arbeitsteilig, das ist nicht mein Turf.
Nee, das stimmt. Also dieser Mann ist eindeutig fürs Feuilleton da. Der ist nämlich der ehemalige Leadsänger einer Boyband, einer holländischen namens Caught in the Act. Und damit wollte ich im Grunde genommen nur nochmal betonen, wir sind alle älter geworden. Dieser Mann, dieser Boygroupler ist auch schon 55 Jahre alt. Also auch er ist fast schon eine Art Babyboomer, der bald in Rente geht. Und darum ging es. Eigentlich ging es nur darum, dass ich dich mit einem solchen Namen konfrontieren wollte und in ein fassungsloses Gesicht blicken wollte.
Tja,
ist mir hiermit gelungen, stelle ich fest.
Die Schlagzeile des Tages.
Kann das Bündnis die G7-Staaten einholen? So beschäftigt sich das Handelsblatt mit dem BRICS-Gipfel in Südafrika. Die BRICS-Staaten wollen sich unabhängig machen vom Westen. Das stößt bei vielen Ländern auf Anklang. Doch kann das Bündnis um China wirklich mit den G7-Staaten mithalten? Ja, dieses Treffen tagt ja seit gestern. Die BRICS-Staaten, das müssen wir nochmal erklären, das ist ja ein Zusammenschluss aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und auch dort hat ein gewisser Wladimir Putin sich gemeldet, der gerade nicht körperlich anwesend ist, aber er hat seinen besten Mann Sergei Lavrov geschickt. Und er hat eine Videobotschaft nicht nur dem BRICS-Treffen, sondern auch der Welt zukommen lassen. Und er hat in dieser videoübertragenen Rede gesagt, dass die Gruppe auf dem besten Wege sei, die Wünsche des größten Teils der Weltbevölkerung zu erfüllen. Ist das putinscher Größenwahn oder ist das eine zutreffende Analyse dessen, was da passiert?
Nee, das wünscht er sich so, aber das ist ja alles noch nicht Wirklichkeit gewesen. Also, dass er da sich per Video zuschaltet, hat ja nur den Grund, dass wäre er da hingefahren nach Südafrika, die ihn vielleicht hätten verhaften müssen. Weil es nämlich mitnichten so ist, dass nur im Westen es Rechtsstaat gibt. Das gibt es auch im Süden. Und vielleicht wäre die südafrikanische Regierung von ihrer eigenen Justiz gezwungen worden, ihn zu verhaften. Und das zeigt ja, wie weit es mit diesen BRICS ist. Ich frage mich übrigens, wie diese BRICS in Chinesisch und Russisch funktionieren, weil dann funktioniert ja das mit den Akronymen nicht mehr.
Ja,
und
richtig.
Man darf die auch nicht verwechseln mit den PICS. Die gab es ja auch mal. Die PICS waren in der Euro-Krise Portugal, Italien, Griechenland und Spanien, die nämlich Schweineanleihen hatten, was sie immer ganz schrecklich fanden, die so zu übersetzen. So, und die BRICS sind jetzt halt die Großen und die haben die Diskussion, ob sie noch größer werden, also ob sie noch mehr dazunehmen.
Ja. Aber zahlenmäßig repräsentieren sie ja nun wirklich einen deutlich größeren Teil als zum Beispiel die G7. Ich habe es jetzt nicht im Einzelnen nachgezählt, aber wenn da schon so Indien und China dabei sind, dann sind das schon mal eine ganze Menge Menschen.
Die G7 sind ja so eine Art Wertegemeinschaft. Die westlichen Länder plus Japan, also die sagen, wir haben alle eine Demokratie und wir haben alle einen Rechtsstaat und wir machen alle Marktwirtschaft. Und was sollte denn diese Wertegemeinschaft der BRICS sein? Also die Chinesen und die Inder sehen einige Sachen sehr unterschiedlich.
Ja.
Und auch andere, die da beteiligt sind. Das heißt, wenn, dann wäre das ein Anti-Westen-Bündnis. Mhm. Und davon hat Putin natürlich geträumt, aber bisher hat er es nicht zusammengekriegt.
Darf ich es vielleicht gar nicht so defätistisch betrachten im Sinne von, da enteilt uns jetzt ein größerer Teil der Welt, auch wirtschaftlich. Es gibt ja unter anderem ja auch, wird es ja ruchbar, dass man in diesem Verbund darüber nachdenkt, sich vom Dollar abzukoppeln und eine eigene, an Gold gebundene Währung plötzlich auf diesen eigenen Binnenmarkt zu bringen. Was hat es denn damit auf sich? Die FAZ hatte darüber geschrieben.
Der Dollar ist natürlich für den Westen, vor allen Dingen für die Amerikaner, ein Riesenvorteil. Und was man sagen muss, dieses ganze internationale Zahlungssystem ist politisiert worden, indem man die Russen nach dem Überfall auf die Ukraine aus diesem SWIFT-System rausgeworfen hat.
Mhm. Oh ja, stimmt.
Erinnert sich vielleicht, die Bundesregierung hat da eine bisschen seltsame Rolle gespielt, war am Anfang dagegen, dann doch davor.
Das ist ja ungewöhnlich für die deutsche Regierung, diese Haltung.
Wieso? Diese Haltung, erst dagegen, dann doch dafür, sind sie doch treu geblieben, egal was richtig. Es ging. Also von SWIFT über Panzer bis jetzt Taurus ist das ja die deutsche Position. Aber das hat natürlich das Risiko, dass die Leute sagen, Moment mal, das soll technische Währungsabwicklung sein und wird von den Amerikanern politisiert, auch wenn wir das im Falle der Ukraine natürlich richtig finden. Die Frage ist nur, ob die was anderes aufstellen, weil zum Beispiel wäre man denn sicher, dass China sein Zahlungssystem nicht politisieren würde? Und wenn du jetzt der Inder wärest oder der Südafrikaner, würdest du dich eher auf die Amis oder die Chinesen verlassen?
Das ist eine interessante Frage und das wird ja, glaube ich, dieser Tage und Monate ja auch immer irgendwie neu ausgehandelt. Ne? Auf wen kann man sich eigentlich verlassen? Welche Bündnisse tun sich da auf? Aber gerade diese BRICS-Staaten, die man ja auch lange mehr oder weniger in der Breite lustvoll ignoriert hat, jetzt blickt man natürlich immer sorgenvoll darauf, weil ja speziell eine deutsche Angst auch immer irgendwie ist, dass wir in diesem Konzert der Großen eine immer leisere Stimme werden und dass da ganze Blöcke uns einfach enteilen und sich gar nicht mehr für uns interessieren einfach.
Naja, als Deutschland hat man da ehrlich gesagt nichts zu kamellen. Das ist jetzt schon klar. Was gelingen kann, ist, wenn man die EU halbwegs auf Trab kriegt. Die EU mit 500 Millionen Leuten und einem Binnenmarkt wäre ein Player.
Ja.
Ist übrigens auch für die Chinesen total interessant, weil sie ja eben auch eine andere Währung sind als der Dollar. Das war so interessant damals in der Euro-Krise zu sehen, als Angela Merkel so spektakuläre Ideen entwickelte, um diesen Euro-Bonds zu entgehen und dann Mächte haben wollte, die da einzahlten und sowohl bei den Amerikanern als auch bei anderen auf eine kalte Schulter trafen und die Chinesen waren da immer ganz wohlwollend. Also die Chinesen haben in der Euro-Krise noch eine sehr, sehr konstruktive Rolle gespielt.
Wo wir gerade über Akronyme gesprochen haben. Wir hatten jetzt schon BRICS und wir hatten die PICS. Kennst du denn noch die Frogs?
Friends of Gerd. Die Freunde von Gerd Schröder, die da am Maschsee sich treffen und
richtig,
in Hannover 96 eine Loge haben und von den Hells Angels bis Moskau.
Weiß nicht, was es da für einen Aderlass gegeben hat. Also was aus diesen Fröschen, ob die mittlerweile wieder auf Kaulquappenstatus sind?
Nee, die sind alle noch dabei. Da gibt es nämlich ein ganz kluges Buch, das ich auf diesem Weg ungefragt empfehle von zwei Kollegen der FAZ.
Ja.
Das heißt, glaube ich, die Russland Connection oder die Moskau Connection.
Oh ja, stimmt.
Die Kollegen heißen Markus Wehner und Herr Bingener und das ist wirklich richtig klasse. Die haben nochmal ganz kleinteilig aufgeschrieben, wie die Russen die SPD unterwandert haben. Und ich kann dir sagen, selbst wenn du denkst, du weißt alles, du schlägst hinterher die Hände über den Kopf zusammen.
Gucken mal, wer da spricht.
Wegen China, Baerbock ruft Australien zur Zusammenarbeit auf. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Außenministerin Annalena Baerbock hat Australien und andere Pazifikstaaten angesichts einer immer aggressiveren chinesischen Politik zur stärkeren Zusammenarbeit mit Deutschland und Europa aufgerufen. Zusammenarbeit stärkt unsere Stimme, Einheit vervielfacht unsere Macht. Ja, und sie sagte überdies, dass sich also auch die deutsche Politik gegenüber China ändern muss. Ist das jetzt so ein klassischer Baerbock, dass man einfach mal einen raushaut, ohne jegliche Aussicht darauf, dass dementsprechend dann auch man wirklich dem Folge leisten kann? Weil es hört sich natürlich toll an, aber was hat sie sich dann im Detail denn da vorgestellt? Also A, Australien was erzählen zu können und B, dass die deutsche Politik sich ändert. Geht's uns gerade so gut?
Das war ja eine Videoansprache, die ins Wasser gefallene Reise ersetzt hat. Also Frau Baerbock hat ja zwei Versuche gemacht, nach Australien zu kommen und kam nur bis Dubai. Ja. Habt ihr wahrscheinlich alles im Podcast besprochen, mit Kerosin abgelassen.
Die Geissens wären happy gewesen, denen hätte es gereicht.
Also es hat nicht gereicht, da hinzufahren und die Rede zu halten, deshalb wurde die jetzt per Videostream gemacht. Und ich finde bei Frau Baerbock immer, sie hat ja recht, aber man fragt sich natürlich immer, haben sie es auch eine Nummer kleiner? Weil die Australier laufen auf ein Riesenproblem mit China raus und haben das eigentlich auch schon ziemlich gut adressiert. Die haben denen nämlich gesagt, könnt ihr bitte mal untersuchen, wie Corona bei euch entstanden ist. Und die haben sich ein paar Bestechungen ihrer politischen Klasse verbeten. Also die Australier sind eigentlich schon im Modus der wehrhaften Demokratie. Und ob die uns und die Fidschis jetzt brauchen, um sie zu stärken, ja, schadet wahrscheinlich auch nicht.
Du hast ja in Machtwechsel, auch an dieser Stelle nochmal dringende Empfehlung, hast du ja nochmal von dem Regierungsflieger von Baerbock berichtet und dass er nicht abheben konnte und dass sie da eben in Dubai gestrandet sind und dass du selber mal mit Merkel eine ähnliche Situation hattest und dass die aber ihre Reise damals fortgesetzt hat in einer Linienmaschine nur für die Journalisten und Journalistinnen, hat das bedeutet, die konnten nicht mehr weiter mitfliegen, die mussten wieder nach Hause. So hat Baerbock ja in diesem Falle ja nicht agiert. Sie hat ja gesagt, sie hat alles versucht, aber das war mit Linie jetzt nicht zu machen.
Nee. Sie hat gesagt, sie hätte zwischendurch schon Linie gebucht gehabt, dann aber auf den Hinweis der Flugbereitschaft, dass man doch einen zweiten Versuch schaffen würde, alles wieder gestoppt. Und dann war es wirklich zu spät. Aber ich habe es mich auch gefragt, weil eigentlich, ich meine, es ist natürlich ein bisschen albern, wenn ich als Journalist sage, Journalisten sind nicht so wichtig, aber die Begleitung der Journalisten ist natürlich nur eine Begleitung. Und wenn man da so wichtige diplomatische Geschäfte hat, dann hätte man da vielleicht auch so hinkommen können.
Das ist halt eben die Frage, ne? Also der da mitschwingende Vorwurf oder nennen wir es mal zumindest die mitschwingende Vermutung ist, dass eine Tat nur halb so viel wert ist, wenn man sie nicht ausreichend dokumentiert. Also die Pressestelle von Baerbock macht ja fantastische Arbeit. Die Fotos sehen fantastisch aus. Treppe rauf, Treppe runter, Treppe rauf, Treppe runter. Jetzt weiß man ja auch, dass bei dem Scheißflieger die Gangway das Einzige ist, was funktioniert. Ist das typisch für Baerbock, dass also es um die großen Gesten geht und es an den Taten dann manchmal ein bisschen mangelt?
Also da würde ich jetzt das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, weil auch über Frau Baerbocks Vorgänger Heiko Maas sind schon Witze gemacht worden, welche Fotos da immer so entstanden sind. Ne? Also Außenminister ist sehr, verleitet sehr zur Inszenierungsintensität. Ja. Problem ist aber, was ich wirklich eine offene Frage finde bei der Außenpolitik von Annalena Baerbock, sie grenzt sich ja tatsächlich auch vom Kanzler ab, dadurch, dass sie sagt, sie spricht Klartext und sie sagt, betont die europäischen und die deutschen und die feministischen und was auch immer gerade für Werte. Und ich frage mich immer, ob das dann die richtige Besetzung ist. Weil eigentlich ist es doch so, wenn einer von uns oder einer aus der Regierung Gesprächskanäle haben muss, auch mit Leuten, die jetzt nicht so unsere Werte teilen, dann ist es doch der Außenminister. Also sie muss doch eigentlich die Person sein, die sagt, wenn man jetzt jemanden anrufen muss, der letzte Schurke ist, der aber vielleicht den Terroristen kennt, der gerade die deutsche Familie entführt hat, dann müssen wir halt auch mit dem, also es ist eigentlich ihre Funktion, auch Leuten die Hand zu schütteln, die man nicht mag, ja? So, und deshalb diese Aufstellung, dass sie so die Laute ist und die Deutliche und nichts von dem, was sie sagt, ist ja falsch, aber das finde ich, gerade weil Scholz auch genau die andere Position nimmt. Also Scholz macht das ja, also eigentlich haben sie eine umgekehrte Mannschaftsaufstellung in dem Punkt. Seltsam eigentlich ein bisschen, wenn man drüber nachdenkt.
Sie müsste quasi eigentlich so ein dreckiger Sechser sein und die schmucklose Arbeit machen und alles abräumen.
Ich will jetzt nicht so früh in unserem Gespräch schon in das Genre Opa erzählt vom Krieg fallen, aber die älteren Hörer erinnern sich vielleicht, es gab mal den sozialdemokratischen Außenpolitiker Wischnewski, den man auch dann irgendwie Ben Wisch nannte, weil er irgendwie so jeden Araber kannte. Ja, und der hat viel Gutes für einzelne Leute bewegt, ne? So, und es ist ja so, also ich habe mich das zum Beispiel gefragt, als Annalena Baerbock damals zum ersten Mal in der Türkei war, da kam sie frisch aus Griechenland und hat dann dem türkischen Außenminister Çavuşoğlu so richtig aus Brot geschmiert, da sind europäische Werte und das sind auch deren Inseln und diese ganze Aggression, das geht nicht. Und wie gesagt, jeder Satz war richtig, aber die Frage war, warum sie?
Ist das nicht auch ein sehr zeitgeistiges Auftreten? Also dass man nur durch wenn die Pose einfach nur deutlich und wahrnehmbar genug ist, dass man auf die Art und Weise glaubt, das Gegenüber in die Knie zwingen zu können. Und sei es nur, dass man möglichst lautstark auch betont, dass man andere Leute gar nicht für gesprächsfähig hält. Und man sich davon erwartet, dass die dann ihrerseits sagen, da hast du völlig recht, wenn du jetzt mit uns auch nicht mehr reden willst, müssen wir unsere Position überdenken.
Na, ich hoffe, ich habe mich nicht missverständlich ausgedrückt. Ich unterstelle Frau Baerbock nicht, dass sie posiert.
Das tue ich.
Ja, dass sie da einen anderen Angang hat. Aber es ist doch so, also besagter Çavuşoğlu, Türkei. Wir können doch nicht ohne die. Also weder kriegen wir ohne die Türkei einen Getreidedeal hin mit Russland, von dem wahnsinnig viel abhängt. Da hungern Menschen, wenn das nicht klappt. Noch kriegen wir ohne die Türkei irgendeine Flüchtlingspolitik in der Ägäis hin. Also das ist gesetzt, dass wir mit denen reden müssen. Da kann man nichts machen. So, und ich dachte, diese sehr schwierige Aufgabe fällt ins Ressort von Frau Baerbock.
Die unbequeme Meinung.
Bildungsverbände empört über Lindner, das berichtet die Badische Zeitung. Es sind Sätze, die vorsichtig formuliert klingen. Sie enthalten relativierende Worte wie vielleicht und mindestens diskussionswürdig. Aber der Vorstoß von Christian Lindner zur Kindergrundsicherung hat es in sich. Der FDP-Chef und Bundesfinanzminister hat nichts weniger gesagt, als dass er inhaltlich nochmal intensiv über die Kindergrundsicherung sprechen möchte. Also über das große sozialpolitische Vorhaben der Ampel, bei dem die meisten bislang dachten, es würde eigentlich nur noch übers Geld gestritten. Ja, das geht ja jetzt seit ein paar Tagen. Also zuletzt hatte Christian Lindner ja auch nochmal darüber gesprochen, wie sich die Kinderarmut verändert hätte. Also seit 2015 durch mehr Flüchtlinge hat sich im Grunde genommen so das Problem der Kinderarmut ein bisschen auf diese Person verlagert. Darüber schwebt natürlich dieser Streit zwischen Lisa Paus und Christian Lindner. Also er möchte die Kindergrundsicherung nicht freigeben. Jetzt hat Lisa Paus etwas überraschend für alle, auch für die Grünen-Führung gesagt, naja, dann halt eben auch mit mir kein Wachstumschancengesetz. Und wo genau stehen wir jetzt gerade in diesem Zusammenhang?
Christian Lindner hat diese Frage völlig überraschend politisiert. Vorher war das ja so eine Art sich gegenseitiges Ärgern in der Koalition und alle dachten, diese Kindergrundsicherung kommt. Es war nicht klar, wann, es war nicht klar, wie teuer, aber man dachte, im Inhaltlichen haben sie es seit dem Koalitionsvertrag geeint. Und das hat der Lindner komplett neu aufgemacht. Weil er hat ja die Grundannahme von Frau Paus in Frage gestellt. Die lautet ja, wir haben in Deutschland eine sich verfestigende Kinderarmut. Also Kinder erreichen wir gar nicht mit den Sozialleistungen, mit den Förderungen, die wir haben. Deshalb müssen wir uns überlegen, wie wir die sozusagen proaktiv an die Kids rankriegen. Jetzt mal unter uns gesagt, auch wenn die Eltern zu dusselig sind, die zu beantragen, dann muss der Staat eben das so rüberschieben, dass die Kinder das kriegen.
Was ja übrigens in Deutschland auch nicht so einfach ist, Dinge zu beantragen, muss man der Fairness halber auch sagen, ne?
Wie auch immer, aber Lindner sagt jetzt, wir haben gar keine sich verfestigende Kinderarmut, sondern unter den Leuten, die schon länger da sind, geht die Kinderarmut deutlich zurück. Also Kinder kommen aus der Armut, also unser System funktioniert. Und die Zahlen sind nur hoch, weil immer neue Kinder, eben als Migrantenkinder und Flüchtlingskinder, nachkommen und dann arm sind. Und wenn diese Annahme stimmt, dann wäre das natürlich, das, was Frau Paus plant, wäre dann falsch.
Es gibt doch für alles Statistiken. So, gibt es denn da irgendwelche Zahlen und Erhebungen? Also
ja, wir haben Statistiken. Wir haben bei der Welt meinen Kollegen Marcel Leubecher losgeschickt. Und ich habe extra alles nochmal mir hier ausgedruckt. Also, Leubecher kommt zu dem Schluss, die verfügbaren Daten stützen Lindners These und er zählt auf, 1,37 Millionen Kinder waren 2010 laut Bundesagentur für Arbeit im Leistung nach dem Sozialgesetzbuch 2, also was jetzt neuerdings Bürgergeld heißt, und jetzt März 2023 waren es nur noch 939.000. Also hat sich diese Gruppe deutsche Kinder deutlich vermindert. Und gleichzeitig bei ausländischen Kindern stieg die Zahl der Empfänger im gleichen Zeitraum von 304.000 auf 903.000. Also Zahlen geben Lindner recht.
Trotzdem natürlich die Frage, was ist der Gedanke von Lindner, das Thema Migration mit dem Thema Kindergrundsicherung zu verknüpfen in einer solchen Situation? Er kann ja davon ausgehen, dass das Feedback entsprechend ist, wie es dann auch gekommen ist, ne? Also zwischen abgrundtief bösartig, kommt jetzt von jemandem von den Linken, bis hin zur Förderung des Rassismus und des Spalten und natürlich Flüchtlinge gegen Arme ausspielen. Also natürlich auch ein bisschen erwartbar, was dann zurückkommt. Aber trotzdem die Frage, lohnt sich so etwas politisch, diesen Konnex zu ziehen, beziehungsweise in diesem Zusammenhang dann auch dieses Potenzial abzuschöpfen, nur um das Thema Grundsicherung auf die eine oder andere Art und Weise abzuräumen?
Naja, ich meine, wenn die Zahlen stimmen, dann müssen wir schon drüber sprechen, oder?
Muss man drüber sprechen. Nur der Schluss, den er dann auch hat, ist natürlich, also wenn speziell migrantische Familien dafür sorgen, dass das mit der Kinderarmut größer wird, dann ist ja sein Schluss, dass er sagt, ist es jetzt sinnvoll, denen jetzt einfach nur Geld zu geben oder soll man da die Gelder in Anführungsstrichen kürzen und in andere Projekte zur Integration stecken?
Von kürzen ist nicht die Rede. Die Frage ist doch, also die haben ja gerade erst deutlich erhöht und jetzt ist die Frage, ob nochmal erhöht wird und wie gesagt, ob dieses proaktive Sozialhilfe auszahlen oder sozusagen herantragen an Leute, ob das das Mittel der Wahl ist oder ob man eher, wie Lindner sagt, an Kita, an Schule, an Integration denkt. So, und jetzt kann man natürlich sagen, wenn das Geld für die Grundsicherung nicht kommt, wer weiß, ob das Geld dann für die anderen Sachen kommt. Aber den Gedanken zuzulassen, die Debatte zuzulassen, was hilft den Kindern besser? Ich glaube, das müssen wir schon, wenn wir da ehrlich drüber oder auch vernünftig drüber sprechen wollen. Ich bin da auch gar nicht entschieden, weil ich finde, also dieses Grundmisstrauen gegen Eltern, ja, also so, ja, die versaufen das nur oder die kaufen dann einen Plasmafernseher und so, das hat mich immer schon,
die alten Reflexe,
mich schon wahnsinnig die alten Reflexe geärgert. Lustigerweise gibt's das ja von rechts wie links, ne? Also als die CSU mal diese Herdprämie, Betreuungsgeld einführen wollte, also 100 Euro auf die Kralle, wenn du dein Kind selber betreust, da gab's ja von links einen Riesensturm, ah, das wird versoffen und die kaufen da Tabak von. Und jetzt haben wir das Gleiche, weil es um migrantische Eltern geht, haben wir den Verdacht von der anderen Seite. Ne? Also ich glaube nicht, dass man diesen Grundverdacht haben muss, dass Eltern sozusagen bösartig handeln. Aber wenn jemand schon so wenig durchblickt bei uns, dass er dieses ihm zustehende Leistung gar nicht abruft, kann sein, dass schwierig ist, aber andere Dinge in der Gesellschaft sind ja auch schwierig, ist dem dann wirklich geholfen, wenn man es an ihn ranträgt oder... Wenn wir die Debatte nicht mehr führen, weil wir Angst haben, die wird von rechts instrumentalisiert, dann werden wir künftig ganz, ganz viel nicht mehr besprechen können.
Ich glaube, wir steuern da auch drauf zu. Ich fürchte, wenn wir nochmal 3 Schritte zurückgehen, wie hast du es empfunden, als, obwohl die Sommerpause noch nicht ganz vorbei war, sich Lisa Paus schon in Sachen Wachstumschancen, jetzt komme ich schon durcheinander, doch Wachstumschancengesetz, ne? Jetzt, weil du hattest es letztens auch schon mal verwechselt mit
Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Das war die alte Hotelkiste, Mövenpick-Steuer. Darüber hat die FDP eine ganze Bundestagswahl verloren.
Ach, das schaffen die auch wieder. Aber wie hast du es empfunden, dass die, obwohl sie noch nicht aus der Pause wieder zurück waren, eigentlich im Grunde genommen alle Bürgerinnen und Bürger daran erinnert haben, guck mal, wie herrlich dysfunktional wir sind. Ihr habt es schon fast vergessen.
Ja, das war spektakulär, weil das ist ja auch so ein bisschen von Frau Paus, sie gegen alle. Und ich habe nicht ganz verstanden, wie man sowas zu Ende denken kann, weil ich glaube, bisher der Verlierer da ist nicht Christian Lindner, sondern Robert Habeck. Und den braucht die ja eigentlich noch.
Er ist heute auf der Gamescom. Ja,
das habe ich aus deinem Skript hier für die Sendung erfahren.
Ja, kannst du mal sehen.
Und ich war richtig, ein bisschen erschrocken, weil eigentlich ist Herr Habeck in Skandinavien und hat gesagt, er möchte mal strukturiert in Ruhe nachdenken im Urlaub. Und dann fährst du mal eben so zu Gamescom, um die zu eröffnen.
Du, vielleicht ist er auch nur mit der VR-Brille in Skandinavien. Vielleicht setzt er sich einfach so eine VR-Brille auf und ist jetzt irgendwo da in Södermalm oder so. Wobei Södermalm wahrscheinlich nicht, weil Södermalm fängt mit Söder an. Ich glaube nicht, dass man sich freiwillig... guck mal.
Ich weiß auch nicht, ob die Politiker immer... Also das ist ja... Das ist ein Haufen Gamer, lass hinfahren, dann sind wir cool. Weiß nicht, ob die jetzt alle sofort grün wählen, diese Gamer, nur weil der Habeck da... Weiß ich, hat er auf den roten Knopf gedrückt oder hat er virtuell jemanden erschossen?
Im Zweifel wird es wahrscheinlich Kubicki erwischt haben. Also ich weiß es nicht, aber es kommen ja immer wahnsinnig geile Fotos dabei raus. Ne? Wenn Politiker auf der Gamescom sind, dann sind es ja meistens was immer Angela Merkel mit so einer riesigen VR-Brille oder so. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das Cyber-Robby da irgendwie barfuß in irgend sowas drinsteht und dann mit der Brille auf dem...
Also ich bin frisch traumatisiert, was Computerspiele angeht, weil ich war in Frankreich im Urlaub. Und wir sahen ein schön gestaltetes Plakat, dass es eine Ausstellung gäbe über Assassin's Creed in einem Museum in einer schönen kleinen Stadt. Und wir haben hier zu Hause Assassin's Creed Origins und das andere habe ich vergessen, also das Griechische und das Ägyptische durchgespielt. Das darf man ja so als Bildungsbürger. Und ging dann in dieses Museum und da hatten die nichts gemacht, außer zwischen alte Mittelmeervasen, die sie da aus dem Meer gefischt hatten, ein paar Assassin's Creed ausgedruckte Fotos zu hängen.
Das ist aber auch sehr, das ist aber eigentlich auch sehr deutsch, oder?
Südfranzösisch.
Aber toll.
Aber ich glaube, wir waren auch die Einzigen, die drauf reingefallen sind. Falls
Gewinner des Tages.
Umstrittener Protestsong spaltet die USA, das berichtet NTV. Er nennt sich Oliver Anthony, singt Country, trägt einen roten Bart und ist bis dato völlig unbekannt. Doch sein Song Richmond North of Richmond geht urplötzlich viral und erobert nun sogar Platz 1 der US-Charts. Nicht das erste popkulturelle Phänomen, das die USA pünktlich zum Wahlkampfstart spaltet. Mittlerweile weit über 30 Millionen Abrufe hat dieser Song, dieser Oliver wie hieß er jetzt gleich? Oliver Anthony. Der sieht so ein bisschen aus, so ein bisschen, wir haben ja gerade schon über Gaming gesprochen. Also bei Mario gibt es ja Wario, den bösen Zwilling. Und der sieht so ein bisschen aus quasi wie der Wario von Ed Sheeran. Und der hat, eigentlich singt er im Grunde genommen, wenn man es mal erstmal nüchtern betrachtet, fast schon so ein bisschen, hat so ein bisschen was vom 80s, 70s Springsteen. Also der Text ist so, ich habe meine Seele daran verkauft, den ganzen Tag zu arbeiten, bei Überstunden, beschissener Bezahlung. Ich kann das hier aussitzen und mein Leben vergeuden, mich nach Hause zurückziehen und meine Sorgen ertränken. Ist eigentlich so ein Classic Springsteen, so verdammte Schande, was aus der Welt für Menschen wie dich und mich geworden ist. So, und dann kommen aber noch so Sachen, er adressiert halt eben diese Rich Man of Richmond, und das ist die Hauptstadt von Virginia, des US-Bundesstaates, und es geht natürlich um die reichen Männer, es geht um die da oben, und es geht halt eben auch darum, dass es plötzlich auch noch heißt, ich wünschte, Politiker würden sich um Bergarbeiter kümmern und nicht nur um Minderjährige irgendwo auf einer Insel. Und das geht natürlich schon ganz klar so in diese QAnon-Verschwörungstheorie oder Thesen oder Erzählung. Und das ist dann schon nicht mehr ganz so weit von Trump und all denen entfernt. Und jetzt jubeln natürlich speziell die Republikaner, weil die sich davon eigentlich ziemlich gut repräsentiert fühlen. Denn wenn das Ding auf eins geht, ist da ja wieder ein gewisses Wählerpotenzial gleich, das man darin vermuten kann. Regen wir uns darüber zurecht auf oder sind wir schon wieder zu erhitzt? Oder wie blickt man dann auf solche Songs?
Das Interessante ist doch, dass Phänomene, die vor einer Generation noch links waren, jetzt rechts wieder auftauchen. Mhm. Also nimm mal das Wort alternativ. Ja? Die alternative Szene in den 70ern, das waren die neuen Linken. Jetzt alles, was alternativ ist, ist rechts. Nimm mal das Wort Querdenker. Querdenker war früher der Günter Grass des Dorfes so ungefähr. Und jetzt ist Querdenker irgendwie nach rechts gerutscht.
Wobei alternativ eigentlich für mich nur rechts ist im Sinne von alternative Fakten. Da kommt's ja her. Aber Alternative, als
Alternative
Musikrichtung,
für Deutschland?
Stimmt. Stimmt, die habe ich vergessen.
Das Wort alternativ.
Die habe ich verdrängt.
Ja, oder Contra und so weiter. Ja, also ich mache gar keine inhaltliche Gleichsetzung, aber sozusagen Phänomene der Gegenkultur, die früher gelernt links waren, kommen rechts wieder raus. Guck mal, diese komischen Reichsbürger, die ja teilweise auch aussehen wie so Hippies, ja? So,
Esoteriker
und jetzt haben die
so,
auch diese schlechten amerikanischen Protestsongs, die ja früher auch links waren. Also ein
John Baez oder so, wie sie alle hießen.
Das ist ja klassische amerikanische Protestkultur, kommt plötzlich rechts wieder raus. Und das ist schon etwas, wo man, glaube ich, mal einen Tacken drüber nachdenken kann, weil alle in Amerika, die sich irgendwie abgehängt fühlen und denken, sie verdienen zu wenig und arbeiten zu viel und die Leute mit der Kohle interessieren sich nicht für sie, sehen oder ein Großteil von denen sieht die Heimat irgendwie spontan rechtspolitisch. Und da kann man ein bisschen länger drüber nachdenken, warum das so ist.
Entzauberte Scheinriesen.
Neymar kommt und Bin Salman lässt Flüchtlinge erschießen. So schreibt es Wolfram Weimer, liebe Grüße, bei NTV. Saudi-Arabien wollte mit der spektakulär dekadenten Präsentation des brasilianischen Fußballstars Neymar positive Weltschlagzeilen machen, doch zeitgleich wird bekannt, dass an der Grenze systematisch Migranten aus Afrika erschossen werden, darunter auch Kinder. Ja, das ist eine Meldung, die macht jetzt tatsächlich verstärkt die Runde. Der Spiegel berichtet unter anderem auch darüber. Und das, was da an Zahlen auf dem Tisch liegt, was Human Rights Watch beobachtet und jetzt dokumentiert hat, das ist in der Tat verheerend und kommt natürlich für die PR-Abteilung Saudi-Arabiens nun wirklich zum absoluten Unzeitpunkt. Also es gibt mehrere hundert Tote und verletzte Geflüchtete. Human Rights Watch berichtet von möglicherweise mehreren tausend, die auch irgendwo verscharrt liegen an der Grenze. Es sind ja oft Äthiopierinnen und Kinder. Und da werden Szenen geschildert, die mitunter auch was den Umgang mit diesen Menschen angeht. Mich hat es auch ein bisschen an Butcher erinnert, wenn es darum geht, zu vergewaltigen Menschen, zur Vergewaltigung zu zwingen. Also wirklich übelste Verstöße gegen die Menschlichkeit und auf der anderen Seite das große Fußballprojekt Saudi-Arabien.
Diese Dinge sind total grauenhaft und haben für Deutschland noch eine besondere Bewandtnis, weil wir nicht nur die saudi-arabische Armee mit Waffen beliefern, sondern auch den saudi-arabischen Grenzschutz ausbilden. Also es sind deutsche Grenzpolizisten in Saudi-Arabien, um da auszubilden. Und wenn das tatsächlich so geschehen ist, wie ja seriöse Organisationen angeben, dann muss man natürlich nochmal drüber nachdenken, ob man das so weitermachen kann.
Ja, und dann sind wir wieder bei Annalena Baerbock. Und der Außenpolitik, der wertegeleiteten Außenpolitik, stellt sich natürlich auch die Frage, ob die Werte, die Maßstäbe, die wir anlegen, zum Beispiel an Russland, Klammer auf, Butscha beispielsweise, inwieweit diese Schablone anlegbar ist.
Da wäre ich jetzt vorsichtig.
Saudi-Arabien.
Russland hat einen Angriffskrieg gemacht auf ein anderes Land und Butscha ist ein dokumentiertes Kriegsverbrechen in diesem überfallenen Land. Ja, also
ich weiß, man es ist nicht komplett deckungsgleich,
sich
aber du weißt, worauf ich hinaus möchte.
Um sich über die Vorwürfe, die Saudi-Arabien betreffen, zu empören, braucht man nicht den von dir gemachten Vergleich, der, glaube ich, auch ein Stück weit in die Irre führt. Ja? Aber man muss das natürlich sehen. Und das ist ja immer die Frage, was du auch sagst, überschattet das jetzt diese Fußballpräsentation? Ja? Vielleicht sind die Fakten auch nicht zufällig auf den Tisch gekommen, weil auch die Menschenrechtsorganisation gerade diese Aufmerksamkeit, die Saudi-Arabien sucht, um zu sagen, guckt mal, hier ist das, was wirklich bei euch passiert. War in Katar ja auch so. Also in Katar haben ja auch die Gewerkschaften, die für diese grauenhaft ausgebeuteten Arbeiter gestritten haben, auch die Öffentlichkeit gesucht, die da war wegen Fußball, ja.
Aber der Zeitpunkt der Veröffentlichung schmälert ja nicht im geringsten die Inhalte dessen, was da präsentiert wird.
Ich hatte mich da ehrlich gesagt innerlich schon vorher abgewandt, weil ich habe da gar keinen Bock drauf. Ja? Also da bin ich auch bei Fußball, bin ich da wirklich konservativ. Ich hätte keine WM in Katar gebraucht, ich brauche keine Liga in Saudi-Arabien, das ist mir alles nix.
Ja, jetzt mal an den Fußballfan, und der kannst du ja trotz der Anhängerschaft beim FC Schalke ja immer noch bleiben. Bis wohin macht denn der Profifußball überhaupt noch Spaß?
Ach ja, als Schalker sollte man da von morgens bis abends die Klappe halten. Schalke hatte jahrelang Gazprom auf dem Trikot. Und natürlich wussten wir auch vorher, was Gazprom ist und woher die Kohle kommt und was die damit...
Peter Lohmeier hat sich's aus dem Trikot rausgeschnitten. Ja. Er ist einfach mit einem Loch in der Brust quasi, läuft er auf.
Ja, ist okay, aber... Und ich meine, die Saudis haben sich ja gerade Newcastle gekauft. Ne? Also Newcastle, ein englisches Schalke, gehört jetzt dem saudischen Staatsfonds. So, und wenn jetzt die Saudis auf die Idee kämen, Schalke zu kaufen und so richtig aufzupumpen, und ja, ich sag mal lieber nichts, was ich dann machen würde.
Das Kleingedruckte.
Sorge um Ex-SPD-Chef, Herz-OP bei Franz Müntefering, ungebrochen starker Lebenswillen, so berichtet es der Express. Franz Müntefering hatte eine schwere Herz-OP, er ist ja mittlerweile nun auch schon 83 Jahre alt, und seine Frau Michelle Müntefering hat zu seinem Gesundheitszustand gesagt, es wird noch eine Weile dauern, bis er wieder ganz fit ist, aber wir sind voller Zuversicht und Dankbarkeit. Mein Mann hat einen ungebrochen starken Lebenswillen. Du als politischer Beobachter, bist du genauso wie ich auch so ein großer Franz Müntefering-Fan? Das Fleisch ist verteilt, jetzt geht's an die Kartoffeln.
Franz Müntefering ist ja dann auch im Ruhestand in unsere Heimatregion gezogen, nämlich genauer gesagt nach Wanne-Eickel in den Wahlkreis von Michelle, die da teilweise auch Michelle genannt wird. Das ist natürlich sehr, sehr sympathisch, und ich kenne auch Leute in Wanne-Eickel, die ihn regelmäßig beim Bäcker trafen. Und er war auch jemand, der kam natürlich immer so volkstümlich rüber, aber der war schon mit allen Wassern gewaschen. Also ich habe den mal begleitet, so eine längere Dienstfahrt durch diverse Gegenden NRWs, und er hatte tatsächlich ein Schalke und ein BVB-Schal im Auto, um den immer je nach Gegend rauszuholen.
Sehr vernünftig.
Ja, aber auch klingt jetzt alles so volkstümlich, aber der hat seine Karriere mal angefangen, indem er den SPD-Bezirk Westliches Westfalen übernahm, der riesig groß und mächtig war und dann so hart aufgestellt wurde, dass ihn alle nur noch die westlichen Vandalen nannten. Das war sozusagen der Urquell seiner Macht. Und das hat ihn doch immerhin ins Vizekanzleramt getragen. Und da hat er die Rente mit 67 gemacht, was ja auch eine schöne Pointe ist für einen Sozialdemokraten.
Das gibt's doch gar nicht.
Gierhoteliers lassen Preise explodieren. Hotels auf Mallorca werden 2024 noch teurer. So berichtet es die Bild. Schlechte Nachrichten für alle Mallorca-Urlaube, nachdem Ferien auf der Lieblingsinsel der Deutschen schon dieses Jahr um rund 15% teurer geworden sind, droht für 2024 die nächste Preisexplosion. Die Hotelpreise sollen um bis zu 10% steigen. Das berichtet die spanische Zeitung Diario de Mallorca unter Berufung auf Branchenkenner, also die Gierhoteliers. So, die versauen uns jetzt quasi 2024. Ist dir bekannt, dass die Amerikaner ganz schön auf den Geschmack gekommen sind, was Mallorca angeht? Es gibt mittlerweile mehrmals in der Woche Direktverbindungen zwischen Palma und New York.
Tja, Was? Jetzt müsste ich eine Pointe haben, aber ich habe keine.
Das Entsetzen in deinen Augen, da ist ja vor Schreck der Sangria-Eimer aus der Hand gefallen.
Ich war einmal in meinem Leben auf Urlaub in Mallorca nach dem Abitur und da war ich auch wirklich viel betrunken, allerdings auch nicht am Ballermann. Und sonst war ich da nur noch beruflich da. Aber ich kenne Leute, die da hinfahren.
So eine schöne Insel.
Genau, das sagen immer alle,
die da hinfahren.
Ja, das ist auch gut.
Ja, ja, es ist wirklich wunderschön, aber es wird wahrscheinlich dann, ja, also die Amis machen die Preise kaputt.
Und die fliegen jetzt da von JFK nach Palma? Du bist sicher, dass das stimmt?
Ja, 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 das ist so. Das ist tatsächlich so. Es kaufen auch immer mehr Amerikaner dort, weil ich meine, das sind, ich glaube, 7 Stunden Flug oder so.
Aber es kommt doch der CO2-Preis. Das wird sich doch langfristig nicht rechnen. Ja,
da wird sich alles ändern. Das ist völlig klar.
Warum nicht mehr Florida? Weil da jetzt Herr DeSantis regiert und dann muss man...
Ja, oder Hurricanes. Wobei, die hast du ja jetzt mittlerweile auch in Kalifornien, ne? Aber das ist interessant. Also die Amis, die fliegen jetzt nach Mallorca, so wie die Deutschen immer zum Plattensee nach Ungarn gefahren sind, weil da einfach alles so herrlich billig war. Und man noch günstig Urlaub machen konnte.
Hast du nicht gerade erzählt, dass es so teuer ist?
Ja, aber in Relation gesehen, für die Amerikaner ist es ja nicht so teuer, weil die halt natürlich, die sind andere Schrecken gewohnt und für die Amerikaner ist Mallorca offensichtlich irgendwie noch so eine Art, weiß ich nicht, Lidl-Land.
Wenn du das so siehst, Junge, dann wird das schon so stimmen.
Oh boy. Na gut, okay. Weißt du was? Dann beschließen wir es jetzt an dieser Stelle damit. Ich wollte dich nicht entlassen, ohne dir noch gesagt zu haben, und du wirst schockiert sein, wenn ich dir das jetzt auch noch erzähle. Verena Kehrt und Mark Terenzi prügeln offenbar in Hamburger Hotel aufeinander ein. 2,2 Promille soll Mark Terenzi gehabt haben. Und du sagst dazu was?
Wer sind diese Leute?
Ich hab's gewusst.
Aber das ist keine Attitüde. Also,
ich weiß das doch.
Ich verliere auch immer bei Trivial Pursuit kriege ich nicht den pinkfarbenen Keks, ja. Diesen Gummikeks, weil da muss man solche Fragen beantworten.
Ja, aber du kommst doch aus Wanne-Eickel, das ist doch das Herz der Popkultur.
Aber auch da gab es Bücher.
Mein Gott, ne? Also das ist ja wirklich, da gehen wir aber jetzt nochmal, wie sagt...
Das ist Attitüde, ne?
Ja. In dem Falle sagt man bei der FDP gerne, das geht aber alles nochmal zurück in die Montagehalle, ne? Robin, ich danke dir ganz herzlich, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Welchen Schlager wählt Dagi Rosenfeld aus?
Nee, das weiß ich ja nie.
Aber du hast ja wahrscheinlich eine Ahnung, ne? Das wird ja,
nee, weil das muss mich ja frisch überraschen. Also das dürfen auch die uns helfenden Redakteurinnen dürfen mir das nicht sagen. Du hast ja übrigens hier in deiner Show den Elfmeter vergeben, ne? Weil du hast mir in deinem Skript ja noch so eine komische Studie, sind Hunde schlechte Menschen oder so, geschickt.
Stimmt,
und da,
ja,
wollte ich sagen, ja, dass ich es geschafft hatte, 48 Jahre meines Lebens nichts mit Hunden zu tun zu haben, bis Dagmar ihren neuen Hund hat, den Gustav. Und der ist total nett. Ein ganz netter Hund.
Aber ihr seid ja gar nicht gemeinsam im Podcast-Studio, aber in der
Redaktion. Manchmal schon. Ah. In der Redaktion, ja. Und sie geht auch durch den Newsroom mit Gustav an der Hand. An der Leine.
Und dann stelle ich mir das vor, ja. Robin Alexander sitzt in seinem riesigen Büro. Und dann kommt plötzlich Dagi Rosenfeld mit ihrem Hund rein und du sitzt da plötzlich wie Merkel mit Putins Labrador. Nee, kann ich mir das in etwa so vorstellen?
Der ist total nett, der Hund, und freundlich, und die Dagmar hat den auch super im Griff, also läuft alles.
Okay, also wenn wir über nette und freundliche Rottweiler sprechen, möchte ich an dieser Stelle noch meinen Bruder Andreas ganz herzlich grüßen, denn mein Bruder Andi hat heute Geburtstag. Ein Mann, der übrigens folgende Spitznamen in seinem Leben schon hatte: Andi 90210, der Büffel, Schoko Andi, die Härte, Saddam und Hardcore.
Und er wohnt immer noch in Castrop-Rauxel.
Ja. Und versetzt die Baustellen.
Alles richtig gemacht.
Ja, das hat er wirklich. Robin, mach's gut. Ich freue mich auf die nächste Folge Machtwechsel und natürlich auf die nächsten 42 Talkshows, in denen du dann sitzt. Das ist ja völlig klar. Ne?
Tschüss.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan-Nier. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken: Bettina Rust.